Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe über 1. und 2. Könige. Und wir haben gerade eine Phase durchschritten in diesem Buch, wo im Nordreich, also im Reich Israel, ein König nach dem anderen auf den Thron sitzt. Am Anfang war es noch, haben wir 1. Könige, das war sehr intensiv, mit Salomo, dem Sohn Davids, beschäftigt. Wir waren mit seiner Weisheit beschäftigt, mit seinen großen Taten in der Regierung seines Landes, dem Bau des Tempels und der Ansammlung von Reichtümern und Wohlstand für sein Volk. Wir haben dann aber auch gesehen, dass Salomo trotz all seiner Weisheit schon mit seinen ersten Entscheidungen die Saat für seinen Fall gelegt hat. Er war Gottes Wort untreu geworden und hat sich später durch seine Frauen auch dem Götzendienst geöffnet. Die Folge war der Zerfall seines Reichs. Es wurde aufgeteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und dabei bekam die Linie Davids, also der Sohn von Salomo, bekam dann nur zwei Stämme zugesprochen, nämlich Benjamin und Juda, während sich im Südreich die anderen 10 Stämme unter einem König versammelten, der aber eben nicht aus der davidischen Linie stammte. Diese beiden Brüdervölker, die lagen sehr häufig im Krieg miteinander. Und in beiden Völkern wurden die Götter der umliegenden Völker angebetet. Und mit denen durfte Gottes Volk eigentlich gar keine Gemeinschaft haben, mit den Völkern, die drumherum waren. Und schon gar nicht durften sie die Götter dieser Völker anbeten. Nach der Blütezeit des Volkes Gottes unter David und Salomo befinden wir uns jetzt also schon in einer ziemlich dunklen Zeit aktuell, in der sich Israel und Juda vornehmlich mit sich selbst beschäftigen. Und zur jetzigen Zeit herrscht der König Ahab im Nordreich. Und das ist eben schon der 7. König seit der Teilung der beiden Reiche vor 60 Jahren. Und während in Juda gerade der 3. König auf dem Thron sitzt. In den Kapiteln 12 bis 16, das sind die Kapitel vor unserem Text heute, da wird deutlich, dass Gott bei allem, was wir jetzt gehört haben, wo wir denken, wow, das läuft eigentlich alles ganz schön schief, aber Gott kontrolliert trotzdem noch die Geschichte seines Volkes. Und für die regierenden Könige hat es den Anschein, als wenn Gott nicht direkt in die Politik einmischt. Doch wenn wir uns das genau anschauen, dann kommen wir zu einem anderen Ergebnis. Gott mischt sich ein und zeigt, dass letztlich er es ist, der die Geschichte lenkt. Und das wird deutlich durch seine Propheten und deren Weissagungen regelmäßig eintreffen. So haben wir es in 2. Samuel 7, Gottes Verheißung für David und sein Königtum. Wir sehen, dass die Linie Davids fortgesetzt wird, obwohl Salomo andere Götter anbetet und auch die anderen Könige, die ihm nachfolgen, nicht der reinen Lehre folgen. Aber es ist angekündigt, dass der Thron, die Thronfolge sich durchzieht. 1. Könige 11, der Prophet Achia, der sagt die Teilung des Reiches voraus und dass eben 2 Stämme im Haus David bleiben, aber dieser kleine Teil dann auch sehr beständig sein wird. Oder 1. Könige 14, das Haus Jerobeam wird zerstört und so hat es eben auch Achia vorhergesagt. Oder 1. Könige 16, der Prophet Jehu kündigt das Ende vom König Baasa an. 60 Jahre sind also keine so lange Zeit, doch der Niedergang Israels war in dieser Zeit schon gewaltig. Und wir lesen jetzt nochmal, damit wir so verstehen, in welcher Zeit wir uns jetzt eigentlich befinden und wie die Umstände sind, lesen wir noch ganz kurz den Abschnitt vor unserem Predigttext. 1. Könige 16, Vers 29 bis 34. Da heißt es, im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm waren. Ahab durfte also sehr lange regieren, aber mit Ahab ging die Abwendung von Gott in sehr schnellen Schritten weiter. Und mit seiner Boshaftigkeit übertraf Ahab die 6 Könige von Israel, die vor ihm regierten, bei weitem. Geht weiter in Vers 31 bis 33. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er richtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Und Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Jetzt noch einmal, dass wir wissen, die Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, das waren die Opferstätten auf den Höhen. Das war ein goldenes Kalb, was er zur Anbetung aufgestellt hatte. Er hatte Priester aus dem Volk eingesetzt, die keine Leviten waren. Und er hatte wiederkehrende Feste eingeführt, ähnlich den Festen, wie der Herr sie für sein Volk vorgesehen hatte. Ahab nahm sich also die Tochter eines führenden Priesters des Baalskultes zur Frau. Und er tat dies, obwohl er wusste, dass Gott selbst viele der Könige vor ihm aufgrund ihrer Sünden abgesetzt hatte. Im Grunde musste ihm klar sein, wohin das führte, wenn er ja so eine Sünde beging, aber offensichtlich ignorierte er das und nahm Gott immer noch nicht ernst. Ahab war einer der übelsten Könige, der über die 10 Stämme regiert hat. Und was er in den 22 Jahren seiner Regentschaft alles gemacht und wie er regiert hat, das werden wir eben in den Kapiteln 17 bis 22, also bis zum Ende des ersten Buchs Könige, erfahren. Und jetzt noch ganz passend, in diese Regentschaft von Ahab kam auch der Wiederaufbau von Jericho, das ist Vers 34. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Und es kostete ihm seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Also, Jericho wird wieder aufgebaut und es tritt genau das ein, was bei Josua schon gesagt ist, dass eben der älteste und der jüngste Sohn von dem sterben werden, der diese Stadt wieder aufbaut. Also auch hier erfüllte sich das Wort Gottes, das im Buch Josua aufgeschrieben ist. Das ist also die Welt, in der wir uns befinden. Wir haben einen gottlosen König, wir haben ja auch im Volk Menschen, die einfach Gottes Wort ignorieren. Und wir sehen aber auch, dass Gott Herr der Geschichte ist, das heißt, dass er alles lenkt und alles, was er ja vorhersagt, das tritt auch ein. Das musste doch eigentlich sowohl für das Volk als auch für die Regierenden offensichtlich sein. Und doch ignorierte das Volk und die Regierenden diese Tatsache. Und sie tun es noch heute, wenn wir uns in unserer jetzigen Welt umsehen. Auch in unserer Zeit wird die Relevanz Gottes für die Geschicke der Welt verneint. Und auch als Christen müssen wir aufpassen, dass wir das Weltgeschehen, wenn wir es betrachten, und es ist jetzt einiges los in der Welt, aber es ist im Grunde immer einiges los in der Welt, aber wir dürfen dabei eben nicht die Rolle Gottes übersehen und müssen das auf jeden Fall berücksichtigen. Also genau in diese Zeit, vor 2700 Jahren, schickt Gott den Propheten Elia. Und Elia, das ist einer der bedeutenden Propheten Gottes. Über sein Wirken berichtet die Bibel in den nächsten 5 Kapiteln von 1. Könige. Und auch im Neuen Testament wird Elia immer wieder erwähnt, beziehungsweise er taucht sogar leibhaftig auf. Johannes der Täufer wird immer wieder gefragt, ob er der auferstandene Elia sei. Bei der Verklärung Jesu erscheint Elia zusammen mit Mose tatsächlich vor den Augen der Jünger. Und wir kommen später dazu, was das bedeutet. Und auch Jakobus weist auf Elia hin, als er über die Ernsthaftigkeit beim Gebet schreibt. Da heißt es in Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. In dem Predigttext aus 1. Könige 17 wird uns Elia in seinen grundsätzlichen Charakterzügen vorgestellt. Und so habe ich die Predigt nach Jakobus betitelt. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Wir lesen jetzt den Predigttext, 1. Könige 17, und schaut dabei selbst einmal, wenn wir es gemeinsam durchlesen, ob ihr euch in Elia wiederfindet, so wie Jakobus es sagt, dass Elia ein Mensch wie wir war. 1. Könige 17. Und Elia, der Tisbiter, von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir doch auch einen Bissen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus viele Tage lang. Und der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug wurde nicht weniger, und nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Du, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir gekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Der nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich 3-mal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Die Predigt heißt, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und wir wollen jetzt zuerst Elia kennenlernen, so wie wir es jetzt auch gerade in dem Text gehört haben. Aber was haben wir gehört? Der Name Elia bedeutet, mein Gott ist Yahweh. Und wie wir in den nächsten Predigten sehen werden, heute sehen werden und auch in den nächsten Predigten sehen werden, ist für Elia dieser Name auch Programm. Elia glaubte, was Gott gesagt hat. Und damit war er eine Ausnahme in seiner Zeit. Und viel mehr wissen wir über Elia im Grunde nicht. Er ist aus Tisbet, aber es ist noch nicht einmal überliefert, wo dieser Ort liegt. Wir wissen nichts über seine Familie, ob er verheiratet war, ob er noch einen anderen Beruf hatte. All das ist uns unbekannt. Aber wir wissen, dass er auf Gott vertraute und in diesem Vertrauen betete. Und gerade in dem heutigen Kapitel werden wir uns das genauer ansehen. In Kapitel 17 tritt Elia also recht unvermittelt auf die Bühne und begegnet dem regierenden König Ahab, der ja nun einer der schlimmsten Könige war, die bis dahin überhaupt regiert haben. Und er tritt ihm gegenüber mit einer ziemlich krassen Aussage, denn er sagt, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und diese Aussage ist in mehrfacher Hinsicht krass. Denn Elia tritt vermutlich recht ungefragt vor den König und er weist den Regenten zurecht. Und Elia stellt sich voll auf die Seite Gottes. So wahr der Herr lebt. Vermutlich wurde das in den Kreisen von Ahab durchaus in Frage gestellt, dass der Herr lebt. Und Elia kündigt im Namen dieses Gottes eine mehrjährige Trockenheit an. Und Elia wusste genau, dass Ahab diese Botschaft nicht hören wollte, denn Elia hat mit der Ankündigung der Trockenheit Baal in Frage gestellt. Baal wurde als Fruchtbarkeitsgott verehrt, der insbesondere für ausreichenden Regen verantwortlich war. Diese Ankündigung ging also direkt gegen Gott, gegen den Gott, den Ahab verehrte. Baal stand in Konkurrenz zum einzigen und wahren Gott, der Israel aus der ägyptischen Sklaverei in das gelobte Land geführt hatte. Und Elia hat mit seinem Auftreten dem König und der ganzen Welt verkündet, mein Gott ist Yahweh. Und dieser Gott lebt tatsächlich und dieser Gott bestimmt, ob Regen fällt oder nicht. Das war also ein Affront gegen Ahab und gegen die ganze Gesellschaft in Israel. Und kommen wir nochmal zurück auf Jakobus. Da heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Aus unserem Text geht das eigentlich gar nicht hervor, dass Elia dafür betete, dass es nicht regnen sollte und es so zu einer Hungersnot kommt. Wenn Elia ein Mensch von gleicher Art wie wir war, so mögen wir uns im Grunde aber auch nicht so recht vorstellen, dass wir voller Inbrunst dafür beten, dass Jesus jetzt wiederkommt und alle Ungläubigen direkt ins Gericht wandern. Dass sie dort sterben und auf Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. Denn wenn Jakobus das so schreibt, dass Elias gemacht hat, dann wird es so gewesen sein, dass Elias so vorbildlich auf Gottes Wort vertraute. Wenn er es tat, dann sollten wir es im Grunde auch tun. Wie kommt Jakobus also wohl darauf, dass Elia für die Hungersnot betete? Nun, in 5. Mose 11, Verse 16 und 17 kündigt Gott dem Volk an, was passieren wird, wenn es anderen Göttern dient. Also das, was das Volk Israel jetzt gerade getan hat. Da heißt es, hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. Dieser Fluch, der wird in 5. Mose 28 nochmal wiederholt. Gott meint es also ernst damit, dass eben, wenn das Volk sich abwendet von ihm, wenn es anderen Göttern, ja, andere Götter verehrt, dass es dann tatsächlich eine Trockenheit geben wird, dass es nicht mehr regnen wird. Das ist das, was Gott dem Volk prophezeit hat. Denn das Volk hatte sich in großem Stil den anderen Göttern zugewandt. Und wenn Elia also für eine Hungersnot betete, dann hat er damit Gott nur gebeten, sein Wort zu halten. Weil Elia glaubt, was Gott gesagt hat. Und das ist der Beleg, dass Jakobus schreibt, Elia betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Elia stellt sich also mutig vor dem König hin und verkündet, was Gott bereits gesagt hat. Und er versucht nicht, die Botschaft schön zu verpacken, die er von Gott erhalten hat, irgendwie vorsichtig. Er holt seine Zuhörer nicht vorher irgendwie ab. Auf eine sanfte rhetorische Hinführung oder Formulierung verzichtet er völlig, sondern er hat sich eben im Vertrauen darauf, dass es Gottes Auftrag ist, im Grunde um Kopf und Kragen geredet. Und wir erfahren jetzt noch nicht einmal, wie Ahab darauf reagiert hat, sondern wir lesen dann im nächsten Versen, dass Gott Elia genau vorgibt, was er zu tun hat. Elia muss also nicht auf die Reaktion von Ahab warten, sondern er soll sich einfach nur schleunigst dann entfernen. Und die Zeit für die große Konfrontation ist noch nicht gekommen, sondern vorerst soll Elia sich zurückziehen und Gott wird für ihn sorgen. Den Rückzugsort hat Gott genau vorgegeben und Elia vertraut, dass Gott ihn behütet. So wie Gott das Volk Israel auf der Flucht in der Wüste erhalten hat, so wird auch Elia auf wunderbare Weise versorgt. Wasser bekommt er aus dem Bach, an dem er sich aufhält, und Speise bringen ihm Raben, die von Gott beauftragt waren. Und die regenlose Zeit, die dauert dann immer noch an, und auch in seinem Versteck am Bach Krit ist mit der Zeit die Dürre zu spüren, denn der Bach versiegt und Elia bekommt den nächsten Auftrag. Vers 8. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Gott schickte Elia also ganz bewusst in das Land der Phönizier, also in den besonderen Wirkungsbereich der kanaanitischen Götzen, denen sich das Volk Gottes zugewendet hat. Dafür gibt es zwei Gründe, und die schauen wir uns auch gleich an. Aber zuerst möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Jesus ebenfalls diese Geschichte mit der Witwe vom Elia, die nicht zum Volk Gottes gehört, zitiert. In Lukas 4, Vers 25, da sagt Jesus: In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Jesus sagt dies, nachdem er in der Synagoge in Nazareth erklärt hat, dass es in seinem Dienst darum geht, den Armen die gute Nachricht zu bringen und Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Und seine Heimatstadt Nazareth lehnt ihn daraufhin ab. Und Jesus benutzt die Geschichte von Elia und der Witwe, einer Außenseiterin, um die Leute von Nazareth zu warnen. Natürlich gab es während der 3,5-jährigen Dürre in Israel überall arme Witwen und natürlich auch im Volk Gottes. Aber Elia wurde eben nicht in das Volk Gottes oder zum Volk Gottes geschickt, sondern er wurde zu den Völkern drumherum geschickt. Jesus will in Lukas 4 sagen, dass ihn zwar nicht alle in seiner Heimatstadt bzw. im Volk der Juden akzeptieren werden, aber andere außerhalb der jüdischen Gemeinschaft schon. Und tatsächlich vergleicht er die Menschen in Nazareth mit den Abtrünnigen zur Zeit Ahabs. Und das Heil wird sich für alle Arten von Menschen öffnen und bereits Elia setzt ein Zeichen dazu, dass eben das Evangelium nicht auf das Volk Gottes Israel, der aus dem Alten Bund beschränkt ist, sondern dass es eben darüber hinaus geht. Elia kommt also zur Witwe nach Zarpat und bittet sie um einen Schluck Wasser und etwas Brot zum Essen. Doch die Lage der Witwe ist bereits katastrophal, denn sie steht kurz vor dem Verhungern. Ihre Vorräte reichen gerade noch für eine letzte Mahlzeit, um anschließend den Hungertod zu sterben. Aber als sie ihn sieht, sagt sie etwas Erstaunliches in Vers 12. Sie aber sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Aber die Witwe muss Elia also erkannt haben oder muss er sich zu erkennen gegeben haben, denn sie kennt den Gott, dem Elia dient, und sie geht davon aus, dass dieser Gott real existiert. So wahr der Herr, dein Gott, lebt, obwohl sie nicht zum Volk dieses Gottes gehört. Die Witwe sagt, dass sie nur noch eine Mahlzeit zubereiten kann, und trotzdem bittet Elia die Witwe, ihm diese Mahlzeit zuzubereiten. Und gleichzeitig verspricht er ihr, dass dieser Gott, von dem die Witwe gerade gesagt hat, dass er lebt, dass dieser Gott anschließend dafür sorgen wird, dass sie und ihr Sohn in dieser Dürrezeit, in dieser Hungersnot immer genügend zu essen haben werden. Das war für die Frau eine erhebliche Glaubensprüfung, denn sie musste sich darauf verlassen, dass der Gott von Elia tatsächlich lebt. Sie musste schon davon überzeugt sein, dass er solch ein Wunder tun kann. Denn ja, sie hatte ja nur noch diese eine Mahlzeit. Und da hat Elia gesagt: Gib mir deine Mahlzeit und du kriegst dann das, was Gott dir geben wird. Das Vertrauen der Witwe wurde nicht enttäuscht und die Mehl- und Öltöpfe füllten sich immer wieder. Und so hatten sie, ihr Sohn und Elia, bis zum Ende der Dürre genügend zu essen. Doch für die Witwe sollte noch eine weitere Prüfung folgen. Ihr Sohn wurde krank und starb. Vers 17. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Die Witwe ging davon aus, dass ihr Sohn sterben musste, weil sie eine Sünderin ist. Auch das ist eine recht erstaunliche Überlegung. Sie wusste, dass der Gott, dem Elia diente, gewisse Anforderungen stellte und sie diesen Anforderungen nicht gerecht würde. Und so sah sie es als Strafe für ihre Sünde an, dass der Sohn sterben musste. Und sie bekannte in gewisser Weise ihre Schuld. Und da nahm Elia den toten Sohn und flehte zu Gott. Vers 21b. Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und Elia bat Gott, den Sohn wieder zum Leben zu erwecken. Und der Herr, Vers 22, und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Elia betete in vollem Vertrauen auf Gott, dass er nicht nur Herr über die Naturgewalten ist, sondern auch Herr über den Tod. Die Witwe hatte jetzt also zwei außerordentliche Wunder erlebt und aus meiner Sicht auch ihre Bekehrung zu Gott formuliert. Und das führt sie dann auch dazu, in Vers 24, da sprach die Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Für die Witwe waren das besondere Ereignisse mit fundamentalen Auswirkungen auf ihre Ewigkeit. Sie gehörte nicht zum Volk Gottes, doch kam der Prophet Elia in ihr Haus und sie durfte erkennen und glaubte, dass der Gott des Volkes Israel wahrhaftig ist und lebt. Doch das war nicht der einzige Grund, warum Elia ausgerechnet zu dieser Witwe ging. Er ging zu der Witwe, weil er sich damit auch außerhalb des Territoriums des Volkes Gottes bewegte. Und er befand sich auf kanaanitischem Boden im Einzugsgebiet der Götzen Baal und Mod, also hier quasi im Feindesland. Dort zeigte Elia, dass Gott stärker ist als die lokalen Götzen, die von dem König Ahab und dem Volk angebetet wurden. Denn Baal, das war der Götze für das Wetter und insbesondere für den Regen. Und es regnete nicht mehr, weil Elia es gesagt hatte. Und Baal hatte offensichtlich keine Möglichkeit, es wieder regnen zu lassen. Und Mod, das war der kanaanitische Gott des Todes und der Unterwelt. Gott lässt es also nicht mehr regnen und Gott weckt Tote auf. Und damit zeigt er, dass er der wahre Gott ist und die Götzen der Kanaaniter nichts sind. Gott bestimmt, was passiert. Jetzt haben wir also Elias etwas kennengelernt und kommen auf unsere Frage zurück. Ist Elia tatsächlich ein Mensch von gleicher Art wie wir? Er hat einige Wunder getan. Das können wir zweifellos nicht. Doch wie hat er diese Wunder getan? Er hatte Glauben und Vertrauen in Gott. Er war das Werkzeug Gottes und dann konnte er diese Wunder eben tun. Aber wir sind auch Werkzeuge Gottes, wenn wir für ihn eintreten, wenn wir bekennen. Denn das sind die Dinge, die Elia getan hat gegenüber Ahab und anderen. Er ist für Gott eingetreten. Er hat Gott bekannt. Und wenn wir das tun, dann können auch durch uns Wunder geschehen. Jesus Christus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wenn wir also anderen gegenüber bekennen, wenn wir jemandem das Evangelium erklären, dann kann Gott es schenken, dass dieser Mensch zum Glauben kommt. Und es ist zweifellos jedes Mal ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, weil Gott ihm den Glauben ohne Zutun des Menschen schenkt. Wir können niemanden überreden, zum Glauben zu kommen. Es ist ein Wunder. Wir können dafür beten. Wir können inständig dafür beten. Aber wir können eben können niemanden überreden, aber wir können eben bekennen, so wie Elias es tat. Nochmal im ersten Vers. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Und wenn wir dann das Evangelium bekennen, das ist unser Auftrag. Elia hatte einen Auftrag, der deutlich darüber hinausging, doch er hat nichts anderes gemacht. Das, was er getan hat, die Wunder, Ankündigung, dass es nicht mehr regnen wird, Vermehrung von Öl und Mehl, Wiederbeleben des Jungen, diese Wunder hat nicht Elia bewirkt. Er hatte keine magischen Kräfte, sondern Gott hat durch Elia gewirkt. Elia war Gottes Werkzeug. Elia hat diese Dinge getan, weil Gott ihm gesagt hatte, was er zu tun hat, und so ist es geschehen. Elia hat bedingungslos auf Gott vertraut. Ist Elia ein Mensch von gleicher Art wie wir? Ja. Elia hat keine eigenen Kräfte, sondern Elia hat gebetet. Er ist ein Werkzeug Gottes, voller Glauben. Mein Gott ist Yahweh. Das ist sein Name. Elia war auch nicht der Retter, auf den die Menschen gewartet haben. Aus seiner Kraft konnte er nichts ausrichten. Doch durch das, was Elia gemacht hat, weist er auf den hin, der kommen sollte, um die Menschen zu retten. Elia gibt uns eine weitere Lektion über das Gebet. Denn das Gebet eines gläubigen Menschen bedeutet nicht, immer die richtigen Antworten zu haben und immer Gottes Absicht zu verstehen. Elia bringt seine Ängste und Sorgen ins Gebet. Er betet im Glauben, dass Gott retten kann, und in Verzweiflung über den Tod des Kindes. Und einmal mehr gibt er uns eben damit ein inspirierendes Beispiel für das Gebet. Schütten wir unser Herz im Glauben vor dem lebendigen Gott aus und haben wir Vertrauen, dass Gott es recht machen wird. Im Psalm 34 haben wir heute gehört in Versen 18 und 19. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Elia war ein großer Prophet und hatte besondere Aufgaben von Gott. Elia war ein besonderes Werkzeug Gottes. Und vieles, was Elia gemacht hat, sollte später durch einen wiederholt werden, der als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Es kommt ein Größerer als Elia, und das ist Jesus Christus. Elia kündigte im Auftrag Gottes an, dass Gott der Herr über die Natur ist. Und während Elia eine regenlose Zeit ankündigte, war Christus selbst Herr über die Naturgewalten. In Matthäus 8, da stillte er den Sturm, als die Jünger mit ihrem Boot beinahe in Seenot geraten waren. Matthäus 14, und er ging auf dem See zu den Jüngern hin. Und während Elia im Auftrag Gottes Öl und Mehl mehrte, sodass die Töpfe nie leer waren, war es Christus selbst, der aus wenigen viel zubereitete. Matthäus 14, die Speisung der 5000 aus 5 Broten und 2 Fischen. Und während Elia Gott anrief und ihn bat, den Jungen wieder zum Leben zu erwecken, erweckt Jesus durch sein Wort Menschen zum Leben. Lukas 7, Vers 17, wir haben es in der Lesung gehört, der Jüngling von Nain. Und er trat hinzu, rührte den Sarg an, die Träger aber standen still und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und Johannes 11, Vers 1, und als er, Johannes 11, Vers 43, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Elia ist ein großer Prophet, der Gottes Wort verkündet hat, doch Christus ist Gott selbst. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Elia repräsentiert in der Heilsgeschichte eine neue Epoche von Propheten. Und somit ist Elia ein wesentlicher Wegbereiter für das Kommen Jesu. Und jetzt kommen wir eben auch dazu, warum Elia im Neuen Testament in der Verklärung zusammen mit Mose auftaucht. Die Theologen erkennen 3 Epochen von Propheten. Der erste ist Mose, er repräsentiert das Gesetz. Er kann individuelle Wunder zur Rettung des Volkes tun. Er steht an der Spitze des Volkes vor Gott und führt es ins gelobte Land. Und das taten auch die Propheten, die nach ihm waren, nur die Wunder konnten sie nicht mehr tun. Dann haben wir die zweite Gruppe, das ist Elia. Er repräsentiert die Propheten. Alle Propheten nach Elia verweisen auf die Sünde des Volkes und kündigen Gericht an. Sie können das Volk aber nicht retten. Elia war der Erste, der das verkündet hat. Und alle Propheten stehen allein gegen Volk und König. Also bei Mose, da war er noch an der Spitze des Volkes. Bei Elia, da sind die Propheten plötzlich allein gegen die Spitze des Volkes und auch gegen das Volk. Und Jesus ist Prophet und Gottes Sohn. Der vereint beide Arten in sich. Er steht an der Spitze seines Volkes, aber auch allein gegen den Klerus und Führung und die Führung des Landes, also den König und die Mehrheit der Menschen der damaligen und heutigen Zeit sind gegen ihn. Jesus kündigt Gericht an und rettet sein Volk, seine Jünger, durch sein Opfer. Und durch seinen Tod und Auferstehung zeigt er das größte vorstellbare Wunder. Bemerkenswert ist, dass nur die ersten Propheten der jeweiligen Epochen Wunder tun konnten. Danach verschwindet diese Gabe immer wieder sofort. Und dann anschließend kann es keiner mehr. Also bei Mose, er war der erste Prophet des Gesetzes, aber die folgenden Propheten, Josua, Gideon, Simson und wer da noch war, beteten und handelten konkret, aber selbst konnten sie keine Wunder tun. Elia, der war der erste Prophet, der das Gericht für Gottes Volk ankündigte. Und er konnte Wunder tun, so wie wir es gelesen haben eben. Er betete Gottes Wort und Gottes Wort wurde dann auf wunderbare Weise umgesetzt. Elisa, der direkte Nachfolger, konnte das auch, aber dann war auch da Schluss mit den Wundern. Alle anderen Propheten wie Jesaja, Jeremia oder die kleinen Propheten standen mit ihrer Gerichtsankündigung auf Grundlage der Bibel immer allein vor dem Volk für Gott ein. Wunder konnten sie allerdings nicht tun. Und Jesus, der alle Propheten in sich vereinigt, der hat viele Wunder getan. Und die Apostel, die ihm nachgefolgt sind, in der Anfangszeit auch noch, aber dann war auch Schluss mit den Wundern. Natürlich kann Gott auch heute noch Wunder tun. Doch hatten die Wunder, die in Gottes Namen geschehen sind, immer eine heilsgeschichtliche Bedeutung, so wie wir es heute auch gesehen haben. Elia hat gebetet, es sind Wunder geschehen, doch es ging nicht darum, die Witwe vor dem Verhungern zu retten oder ihrem Sohn zum Leben zu erwecken. Es waren Zeichen, mit denen Gott seine Überlegenheit gegenüber heidnischen Götzen zeigte und mit denen er seinen Propheten vor dem jeweiligen Volk besondere Autorität verlieh. Und nur sehr wenigen Menschen gab Gott diese Autorität. Nach den Aposteln war es für Gott nicht mehr notwendig, mit Wundern aufzutreten. Sein ganzer Ratschluss, das Evangelium, das liegt in Form der Bibel vor. Wer sollte jetzt noch durch Wunder legitimiert werden? Propheten sind nicht mehr nötig. Natürlich tut Gott heute noch Wunder und jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ist ein Wunder. Aber darüber hinaus muss Gott keine Menschen mit der Gabe ausstatten, Wunder zu tun. In Jesus Christus ist Gottes Gnade und Liebe offenbart. Sein ganzer Ratschluss liegt uns vor. Welchem Zweck könnte ein irgendwelchen Menschen zugeordnetes Wunder noch erfüllen? Alle Propheten haben auf das Kommen eines größeren Propheten oder Königs hingewiesen. Und in Jesus Christus ist er gekommen. In der Verklärung Jesu kommen die Protagonisten der beiden Epochen und Propheten und schließen zusammen mit Jesus den Kreis. Gesetz, also Mose, und Gericht, Elia, und Erlösung, Jesus, sind jetzt beieinander und in Ewigkeit zusammen. Fassen wir abschließend zusammen. In mancherlei Hinsicht war Elia wie Mose oder wie Johannes der Täufer. Er war irgendwie auch wie wir und er war wie Jesus. Elia kannte Gottes Wort und betete im Vertrauen auf die Verheißungen aus diesem Wort. Er betete im Vertrauen auf Gott. Doch Jesus ist der größere Elia. Er wusste noch besser, wie es war, von diesem Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes hervorging. Denn er kam aus der Herrlichkeit, um dem Unglauben zu begegnen. Wir haben heute noch einmal gesehen, wie Jesus sich um die Witwe kümmert, wie er die Toten auferweckte. Wir haben gesehen, wie die Gebete Jesu wirksam waren. Manche dachten sogar, Jesus sei wie Elia. Und man kann auch verstehen, warum, wenn wir ja heute gesehen haben, was Elia alles gemacht hat. Aber Jesus war all das auch, aber er war eben noch mehr als das. Elia hatte Gericht angekündigt und er war ein wundertätiger Prophet. Und Jesus war mehr darüber hinaus. Denn im Gegensatz zu Elia hatte Jesus nie gesündigt. Jesus lebte und starb, um seinen Weg zu Ende zu gehen, indem er das Gericht auf sich nahm, anstatt es über diejenigen auszuschütten, die es verdienten. Er wurde von den Toten auferweckt und er tritt für uns ein. Elia hatte keine eigenen Kräfte, Wunder zu tun, sondern er war ein schwacher Mensch, wie wir. mit begrenzten Fähigkeiten. Aber er vertraute vorbehaltlos auf Gott und betete in vollem Vertrauen nach Gottes Willen, angeleitet durch das Wort Gottes. Sicher sollten wir auch ein Gebetsleben führen, wie Elia es tat. Aber wir dürfen nicht vergessen, das, was uns rettet, ist das Werk Jesu Christi. Was uns jetzt erhält, ist das Gebetsleben von Jesus, in dem er beim Vater für uns eintritt. Möge also das Leben von Elia uns inspirieren, biblisch treu zu beten, und möge sein Leben uns auf unsere große Quelle der Hoffnung hinweisen, den wahren und besseren Propheten, den ultimativen Vermittler, den König der Könige, Jesus Christus. Und schließen möchte ich mit dem Zeugnis von Jesus über sich selbst. In Johannes 11, Vers 25, da spricht Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.